So, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich auch nebenbei zwischendurch separate Videos machen werde. Nicht nur Livestream am Donnerstag, das sich so eingebürgert hat. Natürlich werde ich auch das beibehalten. Ja, inzwischen hat sich einiges getan. Ich werde aber am Donnerstag im Livestream näher darauf eingehen. Nur noch kleine Hinweise. Unser Zweitkanal, der wurde teilweise eingeschränkt wegen angeblicher Hassrede eines Videos. Deswegen haben der Sascha und ich mehrere Kanäle geöffnet, sowohl als auf WhatsApp als auch auf Telegram. Wir haben auch etwas laufen auf BitChute. Da habe ich übrigens auch schon längere Zeit einen Kanal, wo es aber sehr schwierig ist, Videos hochzuladen, die meistens mittendrin stecken bleiben. Der Sascha hat dieselbe Erfahrung gemacht. Er hatte ebenfalls einen Kanal gegründet, um dieses Video nochmal speziell hochzuladen oder zukünftige Videos von uns hochzuladen, da YouTube ja mehr und mehr wie auf Eierschalen läuft quasi und immer sehr schnell dabei ist zu zensieren. Ja, ihr findet uns, wie gesagt, auf Telegram, spirituelles Lagerfeuer, auf WhatsApp auch, wenn ihr Verbindung zu Geschwistern sucht, wenn ihr über Probleme reden wollt, wenn ihr über euren Glauben sprechen wollt, wenn ihr Fragen bezüglich des Glaubens habt, sprecht uns dort an oder schreibt mich an. Ich werde euch dann in den jeweiligen Gruppen hinzufügen, wenn ihr mir eure Handynummer hinterlasst. Dann könnt ihr natürlich auch Kontakte knüpfen. Ja, jetzt aber zum heutigen Thema, was Gott mir aufs Herz legte. Es spielte sich so ab, dass ich gestern Abend um 23:30 auf der Couch saß und noch einen Kaffee trank. Und plötzlich ich so den inneren Impuls bekam, hol dir dein kleines Notebook und schreib ein neues Video. Und ich dachte mir, okay, es ist schon 23:30, aber ich werde vielleicht schaffen, wenn ich gut dabei bin, schaffe ich es, eine Seite schon mal zu schreiben. Lange Rede, kurzer Sinn, es war 2:30 nachts und ich hatte das komplette Video fertig geschrieben, was ich heute mit euch teilen möchte. Und zwar bezieht es sich auf viele Fragen, die ich immer wieder bekomme, worunter sich eine spezifische Frage immer wieder befindet. Sie kommt meistens von Atheisten oder von verbitterten Menschen. Und zwar ist es die Frage, warum lässt Gott Menschen sterben oder warum lässt Gott überhaupt Leid zu? Und ich fange einfach mal an. Ich versuche es zu erläutern und dann werde ich wahrscheinlich auch ein wenig mehr Licht in diese ganze Problematik leuchten können. Und zwar in all den Jahren, wo ich Videos jetzt über den Glauben mache, da wurde mir nämlich diese Frage immer wieder von Menschen gestellt. Und es kam immer wieder diese Frage auf, warum lässt Gott Menschen sterben? Und ich hatte damals diese Frage selbst öfter im Kopf und habe damals auch nicht wirklich Antworten darauf finden können. Aber heute als neugeborener Christ sehe ich die Frage so vor mir und erkenne, dass es sich bei dieser Fragestellung schon um ein Paradoxum handelt. Die Frage ist an sich falsch, wenn man überhaupt davon reden kann, dass eine Frage falsch ist. Aber lasst es mich erläutern. Erstens, was wissen wir Menschen schon über den Tod? Oder was es heißt, zu sterben? Alleine dieses Thema birgt in sich viele Stunden voller philosophischer Diskussion, Gespräche. Aber darum soll es uns heute natürlich nicht gehen. Aber das ganze Problem daran ist im Grunde die Denkweise der Menschen. Die sehen nämlich den Tod als etwas Böses an, als etwas Endgültiges. Was aber nicht stimmt, denn das ist er nicht. Es sei denn, man betrachtet den Tod aus dem Blickwinkel eines Atheisten, was natürlich fatal wäre und für mich auch in keinster Weise wünschenswert oder erstrebenswert. Aber Christen sehen den Tod an sich aus einer anderen Sicht, obwohl mir auch oft Christen begegnet sind, die durch den Tod eines nahen Menschen vom Glauben abgefallen sind. Ich selbst kann das nicht verstehen, zumal ja mein eigener Vater auch starb, kurz nachdem ich ein neugeborener Christ wurde. Jetzt werdet ihr sagen, natürlich, das ist aber nicht das Gleiche, wie wenn zum Beispiel ein 9-jähriges Kind bei einem Autounfall stirbt. Aber ich sage euch, ob ihr es glaubt oder nicht, selbst das hat etwas Positives an sich. Und jetzt werdet ihr sicherlich sagen, wie, was kann an dem Tod eines 9-jährigen Kindes positiv sein? Aber ich werde versuchen, das zu erklären. Erwähnen muss ich dazu auch, dass wir Menschen über den Tod, oder wenn wir an den Tod denken, haben wir an sich egoistische Gedanken. Warum? Nun, wenn unser bester Freund stirbt, denken wir zuallererst darüber nach, dass wir nun keinen besten Freund mehr haben. Wir haben keinen mehr, mit dem wir über unsere Probleme reden können, mit dem wir durch dick und dünn gehen können. Fällt euch an diesen Sätzen etwas auf? Da finden wir. Immer wieder das Wort wir. Wir sind ja die, welche zurückgeblieben sind. Und wir fragen nicht, was ist jetzt mit unserem besten Freund? Wo ist jetzt unser bester Freund? Aber wir fragen stattdessen, was ist jetzt mit uns? Und ihr seht, im Grunde steckt eine Menge Egoismus dahinter. Und auch Verlustängste. Und damit kommen wir zum zweiten Problem. Und zwar ist das unsere eingeengte Denkweise, unser intellektuelles, unser weltliches intellektuelles Denken. Das Kind war doch erst 9 Jahre. Es hatte noch sein ganzes Leben vor sich. Was ist das für ein grausamer Gott, der es zulässt, dass ein 9-jähriges Kind stirbt? So oder ähnlich klingen dann diese Vorwürfe. Als wenn wir selber auch nur den geringsten Plan hätten, ob und was für eine Zukunft dieses Kind denn gehabt hätte. Wir haben keinen Plan. Gott jedoch hat diesen Plan. Er weiß genau, was für eine Zukunft dieses Kind gehabt hätte. Und da kommen wir der Sache nämlich schon mal ein bisschen näher. Und lass mich das etwas verständlicher umschreiben. Und das möchte ich tun anhand eines Beispiels. Und zwar gab es einmal eine Frau, die hatte einen Mann. Die Frau war Christin, der Mann war kein Christ. Der Mann war sogar das genaue Gegenteil eines Christen. Er war ein bösartiger, verbitterter Mann. Und er machte sich so oft, er konnte, lustig über den Glauben seiner Frau. Und auch jenseits ihres Glaubens behandelte der Mann seine Ehefrau schlecht. Er trank, er schlug seine Frau, wenn er betrunken war, und er war stets herablassend und zynisch zu ihr. Und die Frau verzweifelte schon eines Tages, wusste sie doch, dass es ihr als Christin nichtmals zustand, ihren Mann zu ändern. Sie wusste, dass die Bereitschaft zur Änderung von ihrem Mann selber kommen musste. Und Gott müsste ihn irgendwie zu sich ziehen. Und eines Tages geschah es, dass der Mann im betrunkenen Zustand einen Autounfall hatte. Das Auto überschlug sich mehrmals und er wurde meterweit aus dem Wagen hinausgeschleudert. Denn natürlich hatte er sich noch nicht einmal angeschnallt. Und so kam es, dass der Mann nun im Krankenhaus lag, bandagiert von Kopf bis Fuß und nahezu jeder Knochen in seinem Leib war gebrochen. Viele Monate lag er nun da. Er war nicht ins Koma gefallen, bekam also alles mit, was um ihn herum geschah. Er sah, wie die Frau jeden Tag im Krankenhaus am Bett saß und seine Hand hielt. Nicht nur hielt sie seine Hand, sondern sie betete für ihn, sie betete für ihren Ehemann. Sie las Psalmen vor und tröstende Zeilen aus der Bibel. Oh, die Lampe. Und der Mann hörte zu, zum ersten Mal. Denn wo sollte er auch hin? Und so verging Tag um Tag, Woche um Woche, Monat um Monat. Und schließlich kam der Mann nach Hause. setzte sich am Küchentisch nieder, nahm nun ebenfalls die Hand seiner Frau und sagte: Nie wieder werde ich auch nur einen Tropfen Alkohol anrühren. Und nie wieder werde ich die Hand gegen dich erheben. Und nächste Woche werde ich mich als erstes, als neugeborener Christ taufen lassen. Und natürlich war die Frau überglücklich, als sie diese Worte hörte. Denn darum hatte sie so viele Jahre gebetet. Und nun endlich hatte der Herr ihre Gebete erhört. Inzwischen war der Mann zu 100%, fast zu 100% genesen. Natürlich brauchte er noch einen Stock, der ihm beim Gehen half. Aber die Ärzte sagten, dass selbst das nur temporär war. Nun war die Woche um und die Frau hatte sich dazu entschlossen, ihren Mann bei der Taufe zu begleiten. Und es war ein wunderschöner Frühlingstag. Die Vögel sangen ihr Lied, die Blumen sprossen, der Himmel war strahlend blau. Und die Frau und ihr Ehemann zogen sich an, sie setzten sich an den Tisch, sie aßen etwas Ei mit Toast und sie besprachen ihre gemeinsame Zukunft als Christen. Und ihr Ehemann war so ausgewechselt. Und alles würde nun gut werden. Sie schenkte ihren Mann eine zweite Tasse Kaffee ein. Er aß eine zweite Toastscheibe mit Marmelade. Und er lächelte seiner Frau zu, trank, kippte vom Stuhl und war tot. Die Frau sah es und sackte in sich zusammen. Und es schien, als würde jede Kraft und jede Lebensfreude aus ihr in Sekundenschnelle entweichen. Und wir machen einen Schnitt. Wieder eine Woche später. Die Ehefrau und jetzt Witwe sitzt mit einem guten Bruder in Jesus zusammen, der einen sehr engen Kontakt zu Gott hat und auch häufig die Stimme Gottes hört und dieser Stimme stets folgt. Und das Gesicht der Frau ist nun ergraut. Ihr Gesicht zeugt von Schmerz. Es ist kein Vergleich mehr mit dem Gesicht, welches vor einiger Zeit, der wunderschönen Zeit mit ihrem genesenen Mann, entgegenfieberte. Und diese Frau saß dort mit ihrem grauen Gesicht und fragte: Warum hat Gott das getan? Warum hat Gott ihn sterben lassen? Jetzt, nach all den Jahren, wo er endlich bereit gewesen war, zu Jesus zu kommen, warum hat Gott ihn jetzt von mir genommen? Es macht keinen Sinn. Und der Bruder nimmt die Hand der Witwe und sagt: Schwester, ich bin ins Gebet gegangen und ich kenne die Antwort auf deine Fragen. Willst du sie hören? Die Frau senkte wieder die Augen. Ja, bitte sag es mir. Der Bruder räusperte sich und spricht: Gott kennt jedes Haar auf unserem Haupt. Er kennt alle Namen jedes einzelnen Sternes, denn er selbst hat sie alle geschaffen und dort oben hingesetzt. Auch kennt er uns. Er kennt unsere Vergangenheit. Er kennt unsere Ängste. Er kennt unsere Wünsche und er kennt unsere Zukunft. Und Gott sah, was mit deinem Mann geschehen würde. Denn dein Mann wäre zu seinem alten Ich zurückgekehrt. Er hätte wieder mit dem Trinken angefangen. Und er wäre später noch weitaus bösartiger und schlimmer geworden, wie vor seinem Unfall. Und er hätte dir dein Leben zur Hölle gemacht. Und sein eigenes natürlich auch. Die Frau schüttelte den Kopf. Ich verstehe dennoch nicht, sagt sie. Also hat er keine Chance. Ist er jetzt in der Hölle? Nein, antwortet der Bruder. Er kommt zu Gott. Denn in dem Moment, wo er mit dir am Tisch sitzt, saß, da war sein Herz bei Gott. Vollkommen bei Gott. Aber weil Gott wusste, dass er zu seinen alten Sünden und noch schlimmer zurückkehren wird, deshalb hat Gott ihn vorher zu sich geholt. Verstehst du nun, wie perfekt unser Vater im Himmel ist? Die Frau sah auf, lächelte zum ersten Mal seit langer Zeit und sagte, ja, jetzt verstehe ich es. Versteht auch ihr jetzt, erkennt ihr, dass wir Menschen niemals das sehen können, was Gott weiß? Wir wissen ja noch nicht einmal, was morgen kommt. Wir wissen manchmal nicht mal, was wir am Wochenende zu essen kochen sollen. Gott jedoch kennt alle Gedanken jedes einzelnen Menschen auf dieser Erde. Er kennt jedes einzelne Molekül, aus das unser Körper besteht, jedes einzelne Atom. Und er kennt sie sogar bei Namen. So allwissend ist Gott. Ein 4-jähriges Kind mag gestern von einem Auto überfahren worden sein. Und wir denken, oh nein, wie kann sowas Grausames passieren? Aber gleichzeitig können durch diesen Unfall 1000 Menschen gerettet werden. Und kein einziger von uns sieht es, kann es nicht sehen. Anderes Beispiel. Wenn ein Kind einen Apfel isst und der Apfel ist fertig gegessen und das Kind wirft den Apfelbutzen hinter sich. Das Kind geht nach Hause und denkt nie wieder daran, dass es gerade einen Apfel gegessen hat und hinter sich geworfen hat. Aber in 30 Jahren steht dort ein Apfelbaum, welcher etliche Vögel zum Brutplatz dient. Und die Früchte auf dem Apfelbaum machen vielen Kindern eine Freude, die sie im Sommer essen. Oder andere Kinder haben sich in den Ästen eine Schaukel gebaut, auf der sie ebenfalls eine Menge Spaß haben. Aber dieses Kind, was damals den Apfelbutzen hinter sich warf, glaubt ihr, das Kind weiß etwas davon? Nein, das Kind weiß nichts davon. Aber Gott wusste es. Und genauso ist es, wenn ein Mensch ohne unser Wissen stirbt. Gott hat Pläne, wo wir sie nicht einmal in 1000 Jahren erkennen können. Aber in dem Moment sind wir im Schmerz. Der Schmerz eines früheren Verlustes, der uns oft ungerecht erscheint, weil wir alle im Grunde genommen Egoisten sind. Denn dieser Mensch, der da starb, der gehörte uns ja nicht. Wir hatten oder haben nie irgendwelche Anrechte auf ihn gehabt. Denn jeder Mensch gehört Gott. Und er beruft sie zu sich, wenn er will und wann er weiß, dass die Zeit dazu gekommen ist. Wir können nicht mit Gott richten. Und wir sind nicht in der Autorität zu sagen, Gott, was machst du da? Wie kannst du diesen Menschen nur von uns nehmen? Gott hat sie nicht von uns genommen. Er hat sie zu sich genommen. Ganz nah an sein Herz, wo kein Schmerz mehr ist und wo diese grausame Welt ihm nichts mehr anhaben kann. Und nicht jeder Mensch, der sich selbst das Leben genommen hat, landet in der Hölle. Nicht jeder Mensch, der unserer Meinung nach ein gottloses Leben geführt hat, landet in der Hölle. Denn Gott weiß Dinge, die wir nicht wissen. Und er sieht Dinge, die wir niemals sehen. Vertrauen wir ihm. Denn er weiß es besser, wir nicht. Denn dieses Leben hier auf Erden ist nur ein flüchtiger Moment in der Ewigkeit. Danach, wenn wir beim Vater sind, zählt der ganze weltliche Schmerz nicht mehr. Und an alle da draußen, die einen lieben Menschen verloren haben, sage ich, seid nicht traurig. Denkt nicht, dass es diesen Menschen jetzt schlecht geht. Denn vielleicht sind sie bei Jesus. Vielleicht sind sie glücklich. Und ich muss noch eine kurze zusätzliche Anekdote von mir geben. Und zwar gab es da mal einen Mann, ein ehemaliger Penner und Alkoholiker, der eines Tages von Gott gezogen wurde. Und der Mann drehte dem Alkohol den Rücken zu und er trank nie wieder einen Tropfen. Dennoch mochten die meisten Menschen ihn nicht. Denn er schien ein Griesgram zu sein. Und alle nannten ihn den verrückten Charlie. Und er ging stets von Gemeinde zu Gemeinde und sagte den meisten Leuten etwas wie, ihr seid keine echten Christen. Ihr spielt dem Herrn nur etwas vor. Ihr habt hier keine Gemeinde, sondern ihr habt hier einen gottlosen Zirkus. Und die Leute waren wütend auf ihn. Sie waren wütend auf den verrückten Charlie. Und eines Tages gab es wieder eine dieser Grillpartys in einer Gemeinde und wieder tauchte der verrückte Charlie auf. Und die Buchstabenchristen, sie verdrehten bereits die Augen, als sie den verrückten Charlie kommen sahen. Und der verrückte Charlie zeigte auf die Christen und sagte: Ihr seid keine echten Christen, ihr seid nur Schauspieler. Das hier ist auch keine Kirche, das hier ist keine Gemeinde, sondern es ist ein weltlicher Zirkus. Dann nahm der verrückte Charlie sich einen Burger und einen Kaffee. Und er setzte sich ganz weit weg von den Buchstabenchristen und er aß seinen Burger und er trank seinen Kaffee, bekam einen Herzinfarkt und starb. In dieser Gemeinde befand sich aber ein einziger echter Christ. Und er mochte den verrückten Charlie. Und am Abend ging dieser Christ nach Hause und betete und sagte: Lieber Gott, wäre ich jetzt Jesus, würde ich dich bitten, den verrückten Charlie wieder ins Leben zurückzuholen. Denn er hätte so nicht sterben sollen. Und Gott antwortete dem echten Christ. Und Gott sagte: Bete nicht, dass Charlie zurück auf die Erde kommen soll. Und Charlie ist hier bei mir. Charlie hasste die Welt. Und nun ist er endlich zu Hause. Hier bei mir. Und er ist so glücklich, wie er es niemals auf Erden war. Und jetzt fragt ihr euch, was ist die Moral dieser Geschichten? Das kann doch alles nicht so sein. Das kann so nicht passiert sein. Denn diese Geschichten haben eigentlich Logiklücken. Und außerdem sagt die Bibel doch, dass noch niemand im Himmel ist. Alle schlafen doch erst. Und wie kann dieser verrückte Griesgram im Himmel gekommen sein? Und wie können überhaupt Selbstmörder im Himmel sein? Und wie können Säufer, die ihre Frauen schlagen, im Himmel sein? Und wisst ihr, was ich darauf antworte? Bei Menschen scheint alles unmöglich. Aber bei Gott ist alles möglich. Und wenn ich eines in all den Jahren als Christ gelernt habe, dann folgendes. Unsere oft auswendig gelernten Regeln und Vorstellungen, wer in den Himmel darf, was passieren darf und was nicht passieren darf, das sind im Grunde genommen Religionen. Es ist Religion. Echter Glaube ist anders. Echter Glaube funktioniert so, dass Gott retten kann und Wege erschließen kann, die uns völlig unrealistisch und abwegig erscheinen. Aber vergesst nie, Gottes Wille geschehe, nicht unser. Wenn ihr noch Fragen zu diesen Geschichten habt, die sich übrigens wirklich abgespielt haben, oder wenn ihr überhaupt Fragen habt bezüglich des Glaubens, wenn ihr euch mit anderen Christen verbinden wollt, schreibt mich einfach an. Schreibt mich auf meinem Kanal an, schreibt mich auf meiner WhatsApp an, schreibt mich auf Telegram an, schreibt mich auf meine E-Mail an, schreibt mich auf Facebook an, schreibt uns auf unseren gemeinsamen Kanal an, Spirituelles Lagerfeuer. Der Herr ist mein Hirte von Konrad und Sascha, sowohl als auch YouTube, BitChute. Schreibt uns an, wenn ihr Fragen habt, oder bringt sie mit, jeweils donnerstags ab 21 Uhr auf meinen Livestream. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Bis zum nächsten Video. Gott segne euch.
no reward. Being a Christian sometimes, no, that's not what you wanna be. You'll have to take a hard stand. Sometimes lose all your friends. Just remember, Jesus will be there. There's no faith walking down the road, you know it's right. Feel so alone out there. Following Jesus, though your friends are far behind. You just wait till you cross that finish line. Not much fun being a Christian sometimes. Those preachers never tell you that. Not much fun dying to yourself, giving up everything. There's no fame there for walking down the road, you know it's right. You feel so alone.